Ja, als Musikmagazin haben wir uns natürlich zwei konkrete Beispiele aus dem Bereich der musikalischen Nachwuchsförderung und Jugendbildung ausgesucht. Beispiele für mögliche Opfer dieses Kompetenzgerangels und Wirrwarrs zwischen Bund und Ländern. Lassen Sie uns doch ganz konkret bleiben. Herr Goppel, Sie waren ja selber lange Zeit Präsident eines großen Laienmusikverbandes und im ehrenamtlichen Bereich damit tätig. Bürgerschaftliches Engagement ist andererseits ein Feld, um das sich der Bund sehr gerne selber kümmert, indem er ja auch gesetzgeberisch tätig wird. Haben Sie das seinerzeit gelegentlich als hinderlich empfunden?
Nein, ich habe damit kein Problem gehabt. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, wer in der Praxis steckt und Arbeit macht, den ärgert allerhöchstens, dass eine bestimmte Zuschussquelle ausfällt. Alles andere ist letztlich uninteressant. Und gelegentlich kann noch ein Preis reizen, dass man irgendwo einen bundeseinheitlichen Preis gewinnen kann über den eigenen Landespreis hinaus. Ansonsten kümmern sich, glaube ich, alle Verbände ganz wenig. Ein paar Funktionäre, die dabei den Bundesverdienstorden haben wollen, das kann auch schon sein. Aber ansonsten ist das nicht das Problem. Das Problem ist wirklich ein politischer Streit, will ich Ihnen ohne weiteres zugeben. Aber die Frage ist, muss ich unbedingt von oben nach unten organisieren oder kann ich von unten nach oben organisieren, kommen und dann etwas oben drüber womöglich auch auszeichnen? Ich hätte nichts dagegen, wenn die Goethe-Institute mit unseren eigenen landesweiten Institutionen womöglich zusammengefasst und vereinheitlicht zu einem Orchester, Bundesjugendorchester, was weiß ich, unterwegs werden in allen Ländern der Welt. Und wenn die so gut sind wie die Landesjugendorchester von Nordrhein-Westfalen und Bayern, kann man die auch präsentieren. Die sind zum Teil so exzellent in den Auftritten, dass sie die Mehrzahl unserer Symphonieorchester durchaus erreichen. Ich will nicht sagen übertreffen, aber erreichen. Beim Bayerischen weiß ich, dass viele Leute dorthin gehen, weil der Schwung viel größer ist, wenn auch die Perfektion nicht ganz so groß ist, als bei den erfahrenen 50-Jährigen, die da mit Strippstrich und Töne unterwegs sind. Also ich will nur ganz nüchtern und ganz realistisch sagen, dieser Streit ist halb so schlimm. Der eigentliche Disput entsteht dort, wo Personen, und das meine ich jetzt wirklich nicht auf Herrn Zimmermann gemünzt, das muss ich dazu sagen, weil es sonst ekelhaft klingt. Und es geht mir nicht um den Ekel, den ich dabei gar nicht empfinde. Aber es wird leicht so ausgelegt und das möchte ich unterbinden von Anfang an. Aber es geht um Personen, die an bestimmten Funktionen sagen, jetzt muss ich auch was haben. Und im Prinzip ist der Naumann, nachdem er ernannt war, mit seinem Titel, dass das dort einzuordnen ist, wo er es als Folklore bezeichnet, nur auf den Plan getreten, sonst hat er gar keine Chance gehabt. Weil normalerweise jemand, der da einfach ins Blaue hinein ernannt wird, gegen die Verfassung ja gar keine Chance gehört zu werden hat. Der Zehmer hat ihm dieses gleich um die Nase gezogen, mein Vorgänger, und hat ihm gesagt, also mein lieber Freund, so nicht. Statt dass man umgekehrt miteinander im Gespräch ist und am Ende dann sagt, jetzt haben wir etwas, was als übergeordneter Bedarf gemeinsam geregelt werden muss, da wäre ich sogar gar nicht abgeneigt, das zu machen. Nur diktieren lasse ich mir vom Bund überhaupt nichts. Denn dafür bin ich zuständig. Aber dass der Bund umgekehrt an einer Stelle bei der Koordination da oder dort hilft, können wir gerne miteinander diskutieren. Ich habe auch nicht zu koordinieren, wenn der Bund nach Irak oder nach Jugoslawien marschiert, was die Bundesregierung entscheidet. Und wenn ich mich da zu Wort melde, kriege ich einen Riesenärger. Egal bei welchem Sender und bei welchem Funk, ich soll doch gefälligst die Klappe halten. Letzte Woche hat die CDU in vielen Stimmen gesagt, ich soll mich nicht äußern über die unterschiedlichen Stimmen, die es in anderen Parteien genauso gibt wie in der CSU. Da haben Sie recht. Und wenn in der Verfassung steht, Kultur ist unsere Sache, sollen sich die anderen raushalten.
War das zugleich ein Plädoyer für die Abschaffung dieses Staatsministeriums für Kunst und Kultur?
Oh, ich halte einmal für besser, wenn es nicht gibt. Aber wenn es da ist, muss man damit leben, ist keine Frage.
Olaf Zimmermann freut sich.
Nee, ich freue mich nicht, weil so wie Herr Goppel das sagt, da hört sich das so lockig und flockig an und wäre, ja, es würde es überhaupt kein Problem geben, aber das stimmt natürlich so nicht, sondern wir haben ja im Moment eine ganz heftige Debatte, die nennt sich dann auch wieder so lieblich Entflechtung, aber das ist natürlich was ganz Ernstes, da sollen ja die Kompetenzen zwischen Bund und Länder, gerade auch im Kulturbereich geschaut werden, was müsste denn eigentlich wer machen, und da kommen, wenn wir nicht aufpassen, sehr viele Institutionen unter die Räder. Es ist doch gar nicht zu verstehen, warum zum Beispiel es immer noch nicht geklärt ist, dass die Festspiele in Bayreuth, also mitten in Bayern, dürfen eigentlich ja keine Bundesmittel bekommen, kriegen aber auch Bundesmittel. Und es ist immer noch eine strittige Frage, ob sie denn überhaupt Bundesmittel bekommen dürfen. Und so haben wir Land auf, Land ab viele Kulturinstitutionen, die Gelder aus dem Etat des Bundes bekommen. Und das wird im Moment ja auch gerade wieder in der Föderalismuskommission bestritten. Und es soll eben entflechtet werden. Und diese Entflechtung würde bedeuten, so wie es jetzt aussieht, dass mehr wieder zurück auf die Länder fällt. Aber die Länder sind weder bereit noch höchstwahrscheinlich in der Lage, die Lücke, die dann gerissen würde, dass der Bund nämlich nicht mehr finanzieren dürfte, dann wirklich auszufüllen. Und deswegen ist es eben keine Petitesse, sondern es handelt sich um etwas sehr Extremes, etwas sehr Einschneidendes für uns. Und ich finde einfach, wir können gut damit leben, dass etwas verflechtet ist. Lassen Sie doch, lassen Sie es doch zusammenstehen.
Bei Bamberg haben wir gerade über bekommen, der Bund hat sich rausgezogen, wir haben das voll ersetzt. Die Bamberger sind voll da, ist keine Frage. Der Bund muss nur das Mittel, die er dort aufwendet und die er sichtlich woanders nicht braucht, den Ländern im Ausgleich zurückgeben, dann werden die das da einsetzen, wo es notwendig ist. Und wo Überflüssiges ist und die anderen zu wenig haben, haben wir einen Länderfinanzausgleich, zahlen wir sowieso uns dumm und dappig. Da ist doch überhaupt kein Problem.
Können wir
doch
viele Jahre hat Bayern da auch eine ganze Menge
habe ich doch gar nicht bestritten. Ne? Moment mal, die Tatsache, dass wir von vor 50 Jahren reden oder von vor 5, ist ein Unterschied. Und in den letzten 10 Jahren haben wir dreimal so viel reinbezahlt, als wir vorher rausgeholt haben. Das ist ein Zeichen von Tüchtigkeit. Und ich rede nur aus der Sicht des Tüchtigen und sage, wer da will, kann alles. Er muss nicht alles an sich reißen. Was mich stört am Bund, ist, dass er etwas aufreißt, was ihn eigentlich nichts angeht. Dass er, wo etwas nicht ist, den Ländern sagt, also da müsst ihr endlich was tun, ist ein gutes Recht. Dafür sind wir in einer föderalen Struktur, in der wir uns untereinander sagen, was denn nachzuholen ist oder nicht. Und da wünsche ich mir sogar, dass der Bund gelegentlich erinnert. Ja. Die Ganztagesdiskussion ist eine, die wird politisch ganz anders geführt. Die einen sagen, sie wollen eine Ganztagsbetreuung, die anderen wollen eine Gesamtschule. Ja. Da haben wir aber Themen, die dem Bund auch nichts angehen.
Herr Lammert, der Bund als Leuchtturm, Wärter sozusagen für Elite-Unis als Petroleumlampenanzünder, da wo es ein bisschen kühl ist in der Kultur. Ist das die Rolle, Herr Lammert?
Also wenn man die Diskussion, so wie sie sich jetzt entwickelt, verfolgt, könnte man fast den Eindruck haben, die deutsche Kunst- und Kulturszene wäre perfekt organisiert, wenn nicht ständig der Bund dabei störte. Die Wahrheit ist doch ein bisschen anders. Und die Frage, die wir ja heute Abend diskutieren, hat natürlich sowohl einen praktischen Aspekt, wie er zuletzt sowohl von Herrn Goppel wie von Herrn Zimmermann angesprochen worden ist, aber auch einen sehr grundsätzlichen. Deswegen habe ich vorhin gleich Ihren Einleitungssatz moniert. Im Grundgesetz findet sich der Satz, dass es eine Kulturhoheit der Länder gäbe, nicht. Ich habe im Übrigen bis heute nicht überwindliche Schwierigkeiten mit dem Begriff Kulturhoheit. Ob mit oder ohne Länder, ein Staat, der Kultur mit hoheitlicher Gebärde begegnet, ist sicher kein Kulturstaat. Und nach meinem Verständnis von Kulturstaat, und dies ist nun allerdings ein Begriff, der sich im Einigungsvertrag findet, Verfassungsrang hat. Nach meinem Verständnis von Kulturstaat ist die Förderung von Kunst und Kultur eine Gemeinschaftsaufgabe aller öffentlichen Hände, eine Aufgabe der Kommunen, eine Aufgabe der Länder und eine Aufgabe des Bundes, was nicht bedeutet, jeder ist für alles und damit niemand für irgendwas verantwortlich, sondern alle müssen ihren Teil an dieser Aufgabe leisten. Dabei bin ich sehr damit einverstanden, wenn Herr Goppel anregt, Verantwortungen lieber von unten nach oben aufzubauen als von oben nach unten. Das scheint mir wiederum sowohl unter grundsätzlichen wie unter praktischen Gesichtspunkten vernünftig. Aber dass der Kulturstaat Deutschland die gewünschte Vitalität dann am überzeugendsten entfalten könnte, wenn sich der Bund daraus hält, halte ich aus den genannten Gründen für eine ziemlich optimistische Vermutung.
Herr Koppel. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg wohl sehr genau unterschieden, dass da, wo die Vereinheitlichung aus Berlin kommend in der damaligen Zeit, niemandem mehr einen Freiraum gelassen hat, ausdrücklich dazu geführt hat, dass wir große Schwierigkeiten gekriegt haben. Und dass dabei die unterschiedlichen Mentalitäten nicht mehr sich entfalten konnten im Für und Wider und im Widerstand gegen Politik und im Widerstand gegen bestimmte Vorstellungen, die wir bis heute bedauern und beklagen müssen. Und deswegen hat man von vornherein herausgelassen, dass der Bund sich über dieses Thema erhebt. Es steht in der Verfassung ausdrücklich drin, dass das, was nicht erwähnt ist, Sache der Länder ist. Und die Kultur ist dabei nicht und die Bildung auch nicht. Was die Bundesaufgaben sind, ist genannt. Und wenn ich das von der Grundlage her und von der Definition her sehe, dann muss ich sagen, das ist ein Bereich, in dem die Koordination des Bundes nicht ausgeschlossen ist. Aber es bleibt dabei, in den Ländern darf sich etwas entwickeln, was dem Bund einen feuchten Kehricht angeht. Ich sage das ganz bewusst jetzt auch so deutlich, weil Sie vorher gesagt haben, es muss jeder dürfen. Die Grenzen setze ich fest, Bayern. Also nicht ich persönlich, damit das keiner missversteht. Die setzen wir fest in Bayern, die setzen die Baden-Württemberger fest, die setzen die Nordrhein-Westfalen fest, wenn sie an bestimmten Stellen sagen, das ist bei uns diskussionswürdig. Und die Kulturgrenzen sind Diskussionswürdigkeitsgrenzen. Das ist kein ausdrückliches Verbot. Kultur unterliegt nicht dieser Vorschrift, die die Juristen sonst am laufenden Band haben, denn es wird jedes Mal von jedem Einzelnen von uns unterschiedlich gesagt, das darf man nicht, das möchte ich gern, das finde ich gut, das finde ich bescheuert, das muss weg. Da hat doch jeder seine Meinung. Kultur ist der Raum, in dem die Offenheit zur Entfaltung an der Zahl der Individuen zu messen ist. Und da muss ich dem, der relativ daneben sich äußert, auch einen Raum lassen, damit ich selber auch im Widerstand vieles kriege. Da ist der Begriff der Toleranz her. Er kommt aus diesem Umfeld, dort, wo ich anerkennen muss, dass jemand anders tickt und denkt. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, je weiter ich von daheim weggehe, desto unwahrscheinlicher ist der Begriff der Toleranz, denn so weniger kennt man, was da sich entwickelt. Und ich möchte nicht, dass ich in Kiel einrede und ich will auch nicht, dass die Kieler mir einreden. Und deswegen ist die Frage, wie ich das, wobei Kiel jetzt wirklich stellvertretend steht, ne? Völlig wurscht. Und in dieser Ausgangsposition ist die Frage, wie viel kann ich da verschieben oder nicht und wie viel Freiheit gewinne ich, indem ich in der Nähe anfange oder wie viel Freiheit verliere ich, wenn ich aus der Ferne einen Befehl kriege. Und dagegen habe ich was. Die anderen Dinge habe ich.
Herrn Lammerts Toleranz.
Wir sind ganz nah, bin ich überzeugt.
Sie ahnen gar nicht, wie gut mir die beiden Stichworte Widerstand und Toleranz gefallen. Also was die Vielfalt der Aktivitäten, der privaten, der ehrenamtlichen, der staatlich organisierten Aktivitäten im Kunst- und Kulturbereich angeht, sollten wir die nicht nur tolerieren, sondern wir sollten sie nach Kräften fördern. Und jeden, der diese Vielfalt, wo immer sie sich entwickelt, einzuschränken bemüht, gegen den sollten wir Widerstand organisieren. Das gilt auch, wenn sich solche Versuchungen in der Föderalismuskommission abspielen.
Ich komme nochmal auf den Bildungsbereich zurück. Ich nenne einfach ein paar Schlagwörter. Junior, Professur, Zentralabitur, das mögliche Bildungsgefälle zwischen den Bundesländern, PISA-Studie und so weiter, bietet sich anhand dieser ganz konkreten Problemfelder, ja, drängt sich nicht gerade auf, dass Bund und Länder da kooperieren, Olaf Zimmermann?
Ich will es mal an einem ganz konkreten Beispiel machen, weil eben Herr Goppel ja auch gesagt hat, man soll es ganz konkret machen. Da brennt vor wenigen Wochen die Herzogin Amalia-Bibliothek in Weimar. Ein riesiger Schaden, ein Schaden, wie wir ihn wirklich eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gehabt haben. Die Kulturstaatsministerin eilt am nächsten Tag nach Weimar mit 4 Millionen Euro im Gepäck als erste Schadensbegrenzung. Bis heute, Herr Goppel, hat sich noch kein anderes Bundesland aufgemacht, um Unterstützung zu leisten für diese wirkliche fatale Situation, die wir in Weimar haben. Da frage ich mich doch, wo ist denn diese Solidarität der anderen Bundesländer? Wo ist denn Bayern? Wo ist denn Nordrhein-Westfalen? Wo ist denn Baden-Württemberg? Wo ist die Kultusministerkonferenz? Wen Sie auch immer wollen. Das heißt, Sie übernehmen gar keine gesamtstaatliche Verantwortung für die Kultur, sondern, und das ist ja auch vollkommen legitim, Sie übernehmen eine Verantwortung bis zu Ihrer Landesgrenze. Aber dann bedeutet das auch, wenn die Verantwortung dort aufhört und die eines anderen Landes dann wieder beginnt, dass wir etwas Gemeinsames auch brauchen. Deswegen ist es gut, dass es eine Kulturstaatsministerin gibt, die jetzt eben gesagt hat, sie unterstützt in diesem Bereich etwas. Ich würde mir aber natürlich trotzdem wünschen, dass auch die Länder untereinander, gerade in Kulturfragen, viel mehr Solidarität üben würden. Da könnten Sie jetzt wirklich auch das beweisen, dass es Ihnen ernst ist, auch mit der Kulturhoheit, und die ich auch in Anführungsstrichen sehen würde.
Dem Deutschen Kulturrat gefällt natürlich, dass in einer solchen Situation einen gegen den anderen ausspielen kann und sagen, der hat schon und du hast noch nicht. Das geht nach dem Motto des katholischen Klingelbeutels, du hast noch nicht gegeben. Ich sage auch nicht, vergelt's Gott. So geht's nicht. Ich will Ihnen mal ganz nüchtern sagen, wir zahlen im Länderfinanzausgleich und in dem zweiten Ausgleich, den wir ja auch noch zahlen, eine solche Menge von Geld, dass es dann darauf ankommt, dass der Betroffene, dem Fall Thüringen, mir sagt, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Das ist eine Frage, die man auch noch sagen muss. Wir sollten uns endlich mal wieder angewöhnen, uns gegenseitig auch darum zu bitten, uns zu helfen und nicht immer selbstverständlich zu rechnen, dass jeder rennt, wenn etwas passiert. Wenn die Weimarer Bibliothek so ein Problem ist, wird man miteinander darüber reden. Die zerstörten Bücher werden Sie damit nicht herrichten. Herrichten werden Sie damit allerhöchstens die Möglichkeit, eine solche Bibliothek zu ersetzen. Das können wir gemeinsam ohne weiteres hinkriegen.
40.000 Bücher, die restauriert werden müssen.
Das ist gut. Da muss doch die Thüringer erstmal Bestand aufnehmen. Sie wollen schon gewusst haben, wie viel Geld da ist, bevor überhaupt Bestand aufgenommen ist. Das ist das Typische, was ich nicht auskann. Das kann ich nicht abstellen. Dass wir alle schon wissen, was wir tun, zu tun haben, obwohl noch keiner weiß, was. Naja, wir wissen nur, dass es gebrannt hat. Aber zu mehr wissen wir bis jetzt nicht. Und deswegen ist jede Diskussion hinfällig. Sie können mit mir sofort diskutieren, wenn ein konkreter Auftrag ist. Wir sind die besten Restauratoren, meinetwegen, weiß ich nicht, gibt wahrscheinlich sehr viel bessere. Aber wir haben die besten bei uns sitzen. Sie brauchen sie in Weimar. Bin ich überzeugt, genügt ein Anruf, dass wir gemeinsam einen Weg finden, wie sie hinfahren. Und wie das die nächsten Wochen auch miteinander handelt und wie das zu einem günstigen Tarif geht. Nur, dass jemand sagt, ihr habt mir noch nicht angeboten, dass eure Restauratoren kommen. Sie, wir haben auch noch was zu tun. So ist es nicht, dass bei uns alles in bester Butter ist und die warten nur, bis woanders was brennt. Also alles, was recht ist.
Also wo es brennt, mit mir auf jeden Fall, ist offensichtlich die Bildungspolitik.
Ja, da bin ich auch, da bin ich sehr dran interessiert, dass wir das diskutieren. Möchten Sie gerne, dass die Länder, die im Mittel der deutschen Länder die besseren Ergebnisse bringen, warten, bis die anderen nachkommen? Dann warten wir in 2000 Jahren noch. Nein, nein, nein. Wir haben die besseren Ergebnisse und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, das wollen wir einheitlich haben. Dann haben diejenigen, die schlechter sind, gefälligst was zu tun, damit sie besser werden. Sie werden deswegen die Besseren nicht bremsen. Es kann nicht die Aufgabe der Kulturpolitik und schon gar nicht der Politik sein, die Guten aufzuhalten, bis die Schlechteren nachkommen. Dann werden wir nämlich nivelliert schlechter, alle miteinander. Und diesen Weg gehe ich nicht mit, nicht einen einzigen Tag, egal auf welchem Gebiet. Ich bin sehr dafür, dass wir den Schwächeren was geben und ihnen helfen, dass sie nachkommen. Aber niemals halte ich einen Guten auf, damit der Schlechtere ihn endlich einholt. Und das ist genau das Prinzip, das Frau Bullmann verfolgt, wenn sie sagt, sie will eine Einheitsschule. Nein, niemals und mit mir schon gleich gar nicht.
Herr Lammert.
Also trotz des angekündigten Streitgesprächs bin ich in dem Punkt völlig einer Meinung mit Herrn Goppel. Ich kann überhaupt keinen Sinn darin sehen, dass wir die Dezentralität, die wir in unserem Schul-, in unserem Bildungssystem, auch in unserem Hochschulsystem haben, zugunsten einer Zentralisierung aufgeben. Und diejenigen, die im Lichte in der Tat deprimierender PISA-Ergebnisse nun eine Zentralisierung als vermeintliche Lösung programmieren, unterstellen naiv, dass die Bildungspolitik, die sie dann in der Regel übrigens nicht beschreiben, die dann auf Bundesebene stattfände, diejenige wäre, die sicher zu besseren Ergebnissen führt. Meine Fantasie reicht aus, um das genaue Gegenteil für möglich zu halten. Und deswegen bin ich nachdrücklich im Bereich der Bildung, wie übrigens im Bereich der Kultur auch, ein Anhänger dezentraler Strukturen und vor allen Dingen von Wettbewerbsmechanismen. Wir haben im deutschen Bildungssystem zu wenig und nicht zu viel Wettbewerb. Das deutsche Hochschulsystem ist auch deswegen so verschlafen, weil wir es in seiner staatlichen Verfassung zu wenig solchen auch internationalen Wettbewerbsmechanismen aussetzen. Und deswegen wäre Zentralisierung damit Sicherheit die falsche Konsequenz. Man muss in einem Wettbewerbssystem dann wiederum gemeinsame Rahmenbedingungen schaffen. Das ist wahr. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das vorhin schon mal diskutiert worden ist, in welcher Weise man das am überzeugendsten koordiniert. Da habe ich mich an der Diskussion über die Kultusministerkonferenz aus guten Gründen nicht beteiligt. Denn was immer man sie, über sie denken mag, sie ist ein Koordinierungsgremium der Länder. Und ob überhaupt und wenn ja, wie man sie verändern will, geht insofern den Bund nichts an.
Er sitzt aber drin. Um ausdrücklich regelmäßig, nein, ich halte es ja für gut, dass er drin sitzt. Ich möchte ihn gar nicht raus haben, damit man es recht versteht. Er muss ja schließlich wissen, was in 16-facher Unterschiedlichkeit oder auch nicht passiert. Und deswegen finde ich das eine ganz gute Geschichte. Nur er kann eben mit abstimmen.
Olaf Zimmermann.
Aber die, besonders die Eltern von schulpflichtigen Kindern, die können natürlich über so einen doch eher akademischen Streit, die einen sind ein bisschen schlechter, die anderen sind besser, natürlich bloß den, ja, bloß den Kopf schütteln, weil, wissen Sie, wie kann es sein, dass wir bestimmte Bundesländer haben, wo das Niveau offensichtlich so weit unter dem Niveau von anderen Ländern ist. Es ist, denke ich, für die Bürger nur sehr, sehr schwer zu verstehen. Keiner will, zumindest ich nicht, eine Struktur, die nun auf der Bundesebene nun auch noch die Schulpolitik regelt. Das sollen schon die Länder wirklich auch machen, auch in Zukunft machen. Das, denke ich, ist auch vernünftig. Aber, Herr Goppel, dann, finde ich, muss es eine wirkliche Vergleichbarkeit geben. Wir können nicht von den Menschen verlangen, gerade jetzt hier, wo wir in Ostdeutschland sind, da verlangen wir von den Menschen, zieht dorthin, wo eure Jobs sind. Schaut, wo ihr hingehen könnt. Zieht nach Bayern, Baden-Württemberg. Zieht nach Norddeutschland. Egal wohin. Wir verlangen von euch, dass ihr überall hingeht, wo ihr Arbeit finden könnt, aber wir noch nicht einmal hinbekommen haben, einigermaßen vergleichbare Schulsysteme zu entwickeln, damit die Kinder überhaupt die Schulen vernünftig wechseln können. Und da sage ich, das ist schon eine Aufgabe dann eines solchen gemeinsamen Gremiums wie die Kultusministerkonferenz, so etwas zumindest in einem Mindestmaß zu organisieren. Und da hilft es mir als Vater überhaupt nichts zu sagen, ja gut, da habe ich eben Pech, jetzt muss ich eben schauen, wenn ich dann nach Bremen ziehe, weil ich da vielleicht Arbeit finden kann, haben meine Kinder eben Pech gehabt. Besser, ich würde nach Bayern ziehen, dann wären sie vielleicht besser in der Schule ausgebildet.
Ein ganz tolles Beispiel, weil Bremen ist vor 20 Jahren die bescheuertste Universität Deutschlands gewesen, die berühmte Reformuniversität. Heute stehen sie unter den Universitäten Deutschlands mit unter den ersten fünf. Ja, na, müssen es halt auch noch ändern. Die Frage ist, wenn Sie feststellen, dass Ihr eigenes System Ihnen nicht gelangt, nicht ausreicht, dann müssen Sie Ihrem System Beine machen und nicht andere zum Bremsen anhalten. Das ist die Diskussion läuft immer unter dem Gesichtspunkt, wie können wir andere aufhalten, damit ich nicht auffällig werde wegen meiner nicht genügenden ausgewiesenen Qualität. Das mache ich nicht mit. Und ich kann in der Kultusministerkonferenz niemanden zwingen, was anders zu machen. Die Kollegen in der Diskussion sind sämtlich bereit, mit uns in der Diskussion über vieles, vieles zu reden. Aber es geht dann immer am Kern der Sache vorbei, sobald wir mal ganz konsequent sagen, wir wollen eine zentrale Geschichte der Überprüfung. PISA hat Europa erzwungen, die Bundesregierung, die A-Länder, die Länder von der SPD geführt haben, sich 20 Jahre lang verweigert, eine vergleichende Untersuchung über die Qualität der Schulergebnisse zu machen. A, B-Länder wollten das alle immer wieder. Die A-Länder haben gesagt, kommt nicht in Frage. Sowas brauchen wir bei uns nicht machen. Wir sind sowieso die Besten. Und dann sind sie untersucht worden, da waren uns alle am Bauch gelegen. Und jetzt sagen sie dann zu uns, bitte warten, bis wir aufgestanden sind. Nein.
Ich halte es für politische Kultur, vielleicht auch für ein gutes Stück Kulturpolitik, dass ich diesem Dialog, diesem Triolog entnehme, dass durchaus starke Anforderungen da sind, aber auch eine gewisse Hilfsbereitschaft in der Luft liegt. Bevor wir uns jetzt im Moment weiter ineinander verkeilen, live aus der Berliner Archenholt, Sternwarte Mario Schönwälder und Detlef Keller mit einem weiteren Stück Einstein, nämlich Einstein Römisch 2, dann direkt unsere taktlos Nachrichten mit Roswitha Ballmer aus der Welt des Wahren, Schönen und Guten.